Und jetzt, ja, dann hatte ich es vorher schon an und jetzt ausgemacht. Ihr wisst, dass ich immer darum bitte, dass ihr für mich betet, damit Gottes Wort verkündet wird und Gottes Segen fließen kann. Das ist mir immer wieder ein Anliegen. Ich möchte euch heute gerne zwei ganz unterschiedliche Charaktere vorstellen. Der erste Charakter, den ich euch vorstellen möchte, ist von Nationalität her ein Jude und auch von seiner Religion her ein Jude. Das war ja früher selbstverständlich, heute ist das lange nicht mehr. Dieser Charakter war ein sehr strenger Verfechter der jüdischen Traditionen, war ausgebildeter Tora-Lehrer in der Tradition der Pharisäer und sagt von sich selbst: In meinem Volk war ich der Allerfrömmste und bemühte mich nach Kräften, die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Dieser Charakter war ein ganz unerbittlicher Verfolger aller Abweichler des Judentums. Und er hat die Christen verfolgt, so mit allen Kräften, die er hatte. Er war Zeuge, nicht nur Zeuge, sondern wahrscheinlich sogar Aufseher und Beaufsichtiger der Steinigung des Stephanus und verfolgte alle für ihn erreichbaren Christen und brachte sie ins Gefängnis, wo sie dann entweder starben oder ihrem neuen Glauben abschwören mussten. Ein unerbittlicher Fanatiker, feindselig gegen Jesus und gegen seine Nachfolger. Und er sagt von sich selber: Ihr wisst, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. Die Menschen selber sind ihm egal. Ihm ist nur das wichtig, was er selber glaubt, beziehungsweise was er selber gelernt hat. Der andere Charakter, den ich euch vorstellen möchte, ist ein bisschen ähnlich, aber nur ein kleines bisschen. Denn es ist auch ein Jude, aber von seiner Nationalität her Jude, aber von seinem Glauben her ein Christ. Und es ist kein Verfolger, sondern es ist ein Verfolgter. Und er wurde so von den Juden verfolgt, als auch von den Griechen und letztendlich dann von den Römern hingerichtet. Er war kein Fanatiker, sondern er war ein unglaublich duldsamer Mensch und hat unglaublich viel auf sich genommen und ertragen, um Menschen den Glauben zu bringen, um von Jesus zu erzählen, damit Menschen die gute Nachricht hören und erleben. Und er war dabei nicht weniger einsatzfreudig und aktiv wie der Fanatiker, von dem wir im ersten Charakter gehört haben. Und ich glaube, ihr wisst jetzt schon, von wem ich rede, dass diese beiden Charaktere, die ich euch beschrieben habe, letztendlich auf die gleiche Person zutreffen, dass es nämlich um Saulus und um Paulus geht, der eben eine solch unglaubliche Veränderung erfahren hat, von dem ersten zum zweiten Charakter, vom Fanatiker zum duldsamen Menschen, vom Verfolger zum Verfolgten. Und die Frage ist, wie wird so aus so einem Saulus, wie wird aus ihm ein Paulus? Und ich möchte gerne diese eine Begebenheit lesen, die finden wir in der Apostelgeschichte in den ersten Versen von Kapitel 9. Und ich lese das aus der Übersetzung Neues Leben. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Und während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Ja, erstmal bis hierhin. Und wir sehen also, wie diesen fanatischen, wütenden Menschen, diesen Verfolger aller Christen, aller der Menschen, die von diesem jüdischen Glauben abgefallen waren, den der Paulus so fanatisch vertrat, dass dieser Mensch auf seinem Weg plötzlich von diesem hellen Licht umstrahlt wird und dass dieses helle Licht eine unglaubliche Wandlung in seinem Leben verursacht hat. Er beschreibt ja selber später auch, dass er dieses Licht gesehen hat. Er beschreibt nirgendwo, dass er Jesus gesehen hat, sondern er schreibt nur von diesem Licht. Und aus diesem Licht heraus kommt die Stimme des Herrn, die ihn fragt, warum verfolgst du mich? Und wenn wir uns das überlegen, was da passiert ist, dann sehen wir, dass Gott an der Stelle eigentlich schon mal was deutlich macht. Denn das Licht ist ein ganz intensives Bild für den Charakter Gottes. Gott sagte am Anfang der Schöpfung, es werde Licht. Und Gott trennte das Licht von der Dunkelheit schon ganz am Anfang der Schöpfung. Und wir sehen, dass Gott dabei eins klar macht, Licht und Dunkelheit gehören nicht zusammen, sie passen nicht zusammen, sie müssen getrennt werden. Gott trennt das Licht von der Dunkelheit. In dem Psalm lesen wir, dass Gott sich in Licht kleidet. Und im 1. Johannesbrief lesen wir, dass Gott Licht ist und dass da gar nichts Finsteres in Gott drin ist. Nichts, kein Schatten, keine Dunkelheit, nichts Intransparentes. Gott ist ganz helles, klares Licht. Und in der Offenbarung, die uns ja von der Zukunft erzählt, da finden wir an einer Stelle, wo diese zukünftige Stadt beschrieben wird, da genannt das neue Jerusalem, also den Lebensbereich der Menschen, die zu Gott gehören, dass da steht, ja, und da gibt es keine Lampe mehr. Es wird überhaupt keine Lampe mehr gebraucht. Warum? Weil Gott da ist und Gott ist an der Stelle einfach das Licht und es wird kein anderes Licht mehr benötigt. Also Gott wird als, oder das Licht ist ein Bild für den Charakter Gottes. Klarheit, Transparenz, Leuchtkraft, Strahlkraft, Abwesenheit von allem Dunklen und Undurchsichtigen. Und auf der anderen Seite fällt der Saulus hier in die Dunkelheit hinein und er sieht nichts mehr. Und auch die Dunkelheit ist ein starkes Licht. Und zwar ist ein starkes Bild, und zwar ein Bild für die Macht des Satans, des Widersacher Gottes. Und der Mensch, der Gott nicht angehört, wird beschrieben als finster, als dunkel, beherrscht vom Fürst der Finsternis. Da lesen wir das auch, sehen wir das auch eben, dass diese Finsternis ein Bild ist für den Widersacher Gottes. Und Licht und Finsternis sind einander entgegengesetzt. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis, fragt die Bibel. Und wie gesagt, Gott hat am Anfang Licht und Finsternis voneinander getrennt, geschieden und macht damit seinen eigenen Charakter als Licht deutlich. Das Problem dabei ist, dass wir Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und so ist unser Herz von Anfang an finster. Es ist kein Licht darin. Kein Mensch findet Gott aus eigener Kraft und aus eigenem Nachdenken. Und dann passiert es plötzlich, dass der Saulus hier ins Licht gestellt wird. Und im Licht Gottes wird die Dunkelheit aufgehellt. Im Licht Gottes erkennen wir unser Verlorensein. Und es gibt ganz viele Beispiele, auch in der Bibel, wo Menschen entsetzt waren, wenn sie plötzlich in dieses Licht gestellt werden. Der Prophet Jesaja, der sieht, bekommt einen Blick auf Gott gestellt und er sagt, ich bin verloren. Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Und mit jedem Wort, was ich sage, mache ich mich schuldig. Und jetzt habe ich Gott gesehen, den allmächtigen Gott und König. Wir betrachten ja im Moment mittwochsabends im Buch der Richter die Geschichte von Simson. Und die Eltern von Simson hatten auch so eine Gottesbegegnung. Da stand dieser Engel des Herrn vor ihnen und sagt ihnen, was mit dem Kind, sagt ihnen, dass sie ein Kind bekommen und was mit dem Kind passieren soll. Und wie sie erkennen, wer da bei ihnen war, da sagt der Vater Simsons: Wir müssen sterben. Wir haben Gott gesehen. Und ich bin immer wieder beeindruckt von dem Petrus, als er den Herrn Jesus so zum ersten Mal richtig erlebt hat, in dieser Geschichte mit dem großen Fischzug, wo sie, Jesus Christus am Rand steht, am Ufer steht und sagt: Ach, werft doch das Netz einfach auf der anderen Seite aus. Entschuldigung, was für ein Schwachsinn, ja? Eigentlich, so logisch gesehen, was ist denn das für ein Unterschied, ob ich das Netz links oder rechts vom Boot rauswerfe, aber auf jeden Fall, das führte zu diesem riesengroßen Fischzug. Und dann sieht der Petrus, was da passiert und sieht, wem er da begegnet. Und er fällt auf die Knie und sagt: Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir Menschen ins Licht Gottes gestellt werden, dann sehen wir, dass wir nicht zu Gott passen, dass unsere eigene Schuld, unsere Verlorenheit uns von Gott trennen. Aber in diesem Licht, in das Gott uns stellt, dürfen wir auch sehen, dass uns Gnade und Vergebung angeboten werden. Wenn Gott seinen Scheinwerfer in unser Herz richtet und die Dunkelheit unseres Herzens offenbar wird, dann hat das nicht den Sinn, uns zur Verzweiflung zu treiben und uns deutlich zu machen: Wow, die Dunkelheit meines Herzens, das kommt nie wieder in Ordnung. Sondern es hat den Sinn, uns zu zeigen, dieses Licht, dieser kann das alles wieder gut machen. Sie überstrahlt die Dunkelheit. In Gottes Liebe, in dem Licht der Liebe Gottes dürfen wir erkennen, dass uns Gnade und Vergebung angeboten wird. Und in dieses Licht wird der Paulus hier auf einmal, der Saulus an der Stelle noch, ich hoffe, ich schaffe das noch, in dieses Licht wird der Saulus hier auf einmal hineingestellt und er sieht sich selber und sein eigenes Herz und sieht dagegen dieses Licht Gottes. Und Gott sorgt dafür, dass er erstmal in der Dunkelheit bleiben muss. In der Dunkelheit jetzt im Übertragen, im echten Sinn, eben, dass er nichts mehr sehen kann. Und wer nichts mehr sieht, für den ist alles dunkel. Und in dieser Dunkelheit muss der Saulus jetzt erstmal 3 Tage verharren. Und er hat Zeit zum Nachdenken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das Licht Gottes uns begegnet, wenn wir plötzlich ins Licht Gottes gestellt werden, wie gehen wir denn damit um? Das betrifft nicht nur die Situation, wenn wir als Menschen, die Gott nicht kennen, plötzlich etwas von Gott erleben, sondern es gibt immer mal wieder Situationen, wo Gott seinen Scheinwerfer auf dunkle Bereiche unseres Lebens richtet. Wie gehen wir denn damit um? So abgeschnitten von den äußeren Einflüssen hat der Saulus Zeit nachzudenken, 3 Tage der Ruhe, 3 Tage zu versuchen zu packen, was da passiert ist, 3 Tage zu versuchen, Bilanz zu ziehen. Was habe ich denn bis jetzt gemacht? Und warum habe ich das gemacht? Was war denn jetzt wichtig in meinem Leben? Und was wird mir jetzt auf einmal hier klar in diesem Licht, in das ich gestellt wurde? Und abgeschnitten von diesen äußeren Einflüssen hat er erstmal Zeit, um sich mit dem Ereignis zu beschäftigen. Und wenn uns so etwas passiert, wenn uns so Situationen begegnen, dass Gott seinen Scheinwerfer auf irgendetwas richtet, vielleicht auch auf unser ganzes Leben, haben wir ja mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Wir können uns mit der Sache beschäftigen. Wir können Gott den Raum lassen, in uns zu wirken. Wir können aber auch die Musik lauter drehen und uns diesem Einfluss Gottes verweigern. Die Wahl haben wir immer. Die Wahl hatte auch der Saulus. Wir wissen auch, dass Gott uns in solchen Phasen des Nachdenkens, wenn er uns Dinge gezeigt hat, dass er uns nicht alleine lässt. Wir wissen ja nichts von den Gedanken des Paulus, da wird nichts von berichtet, was ihm so durch den Kopf ging innerhalb dieser 3 Tage, was ihn beschäftigt hat, was ihn umgetrieben hat, was ihn vielleicht den Schlaf geraubt hat. Aber wir wissen eins, als es zur Entscheidung kommt, als Gott dann einen Boten schickt, um die Sache festzumachen, da ist der Paulus bereit. Der Paulus muss gar nicht mehr gefragt werden, bist du bereit, diesem Jesus zu folgen, sondern der Bote sagt einfach nur, und ja, Gott hat mich geschickt, Paulus, und jetzt ist es ja eigentlich alles klar. Lesen wir in Kapitel 9, Vers 17, da legte ihm der Hananias die Hände auf, sagt, Saul, Bruder, der Herr, der auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Der Heilige Geist ist ein ganz klares Zeichen des Glaubens. Der Umkehr zu Jesus Christus. Es wird gar nicht in Frage gestellt. Gott kennt das Herz des Paulus, des Saulus. Und der Hananias, der hier kommt, der stellt die Fragen gar nicht. Sagt, alles klar, Saulus, ich lege dir die Hände auf. Der Heilige Geist kommt. Ja, und es geht weiter. Der Geist Gottes hat an dem Saulus gearbeitet. Der Bote muss nichts mehr erklären oder fragen. Saulus hat sich in dieser Zeit der Ruhe entschieden, dem Jesus zu folgen, den er verfolgt hat. An der Stelle fällt mir immer wieder der Hananias auf. So ein kleiner Einschub. Und ich finde den Hananias, das ist einer der mutigsten Menschen, die ich so im Neuen Testament finde. Stellt euch mal vor, da gibt es so einen Wüterich, der die Christen verfolgt und die Versammlungen zerstört. Und dann kommt der Auftrag und zu dem gehst du hin und erzählst ihm von mir. Wir bekommen den Auftrag von Gott, von Jesus Christus, gehe zu diesem Wüterich hin und erzähle ihm von mir. Und wir wissen, wie viele der vielleicht schon aus unserer eigenen Familie oder von unseren eigenen Glaubensbrüdern und Schwestern ins Gefängnis gebracht hat und in den Tod getrieben hat. Und da sollen wir jetzt hin, zu diesen Menschen sollen wir hin. Und der Hananias, der zaudert auch ein bisschen, aber er lässt sich von Gott überreden. Und ich finde, das ist ein unheimlich mutiger Schritt. Und ich frage mich oft, wie ich mich verhalten hätte. Ich denke, auch dieser Bote wird an dieser Geschichte oft übersehen. Und in dem Text wird wirklich deutlich, welche Probleme Hananias mit dem Auftrag hatte. Aber er ist doch gegangen. Und ich frage mich, wie ist es bei mir? Wenn ich, der ich mit Gott auch schon ein bisschen was erleben durfte, aber wenn ich so einen Auftrag bekomme, der mir Mühe macht, vertraue ich Gott und sage, ja, das wird dann auch alles gut werden, oder ziehe ich mich ängstlich in mein Schneckenhaus zurück und sage, Herr, das kannst du von mir jetzt nicht erwarten. Folgen wir Gottes Auftrag auch dann, wenn es uns Mühe macht oder wenn wir Probleme befürchten. Der Hananias ist gegangen und ich wünsche mir, dass ich in Situationen, in denen die Frage vor mir steht, dass ich diese Kraft auch habe. So, nachdem jetzt der Hananias beim Paulus war, Saulus war und legt ihm die Hände auf und der Heilige Geist kommt, passieren 2 Dinge. Der Saulus lässt sich taufen. Er nimmt das Zeugnis des Glaubens an Jesus Christus an. Das ist das eine. Und im nächsten Schritt geht er hinaus und bestätigt seinen Glauben. Er geht in die Synagogen hinaus und mit aller Autorität, die ihm als Tora-Lehrer gegeben ist, beweist er den Juden in Damaskus, dass Jesus der Christus ist. Wie kommt das, dass jemand, der plötzlich was, der früher eben noch ganz was anderes gelernt hat und gelehrt hat, dass der plötzlich auch in seiner Aussage so umkippt? Ich glaube, dass der Saulus einfach einen Wechsel der Blickrichtung bekommen hat. Alles das, was er wusste, von Dingen, die ihm bekannt waren, aus dem Gesetz, aus dem Wort, aus dem Tora, aus dem Propheten, alles das ergab plötzlich einen Sinn im Blick auf Jesus Christus. Und das hat er den anderen Menschen gesagt. Und auch er hat damit einen unheimlichen Mut bewiesen, sowohl vor seinen seinen bisherigen, den Leuten, mit denen er vorher zusammen war, denen er plötzlich bewiesen hat, dass sie falsch stehen, und er hat den gleichen Mut auch den Christen gegenüber bewiesen. Denn die haben sich ja von ihm ferngehalten, weil sie noch immer Angst vor ihm hatten. Das ist dem Saulus total egal an der Stelle. Er hat in der Taufe das Bekenntnis gegeben, ja, ich glaube an Jesus Christus. Ich bin mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Und diesen Glauben, den bezeugt er und guckt jetzt nicht auf sich selbst. So wie er früher keine Rücksicht auf andere Menschen genommen hat, nimmt er jetzt keine Rücksicht auf sich selber. Das Bekenntnis ist immer ein wichtiges Ergebnis des Glaubens. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennen wir zum Heil, zur Rettung. Und das müssen wir uns fragen. Wir, die wir die Errettung unserer Seelen durch den Kreuzestod Jesu Christi in Anspruch nehmen. Erzählen wir das den Menschen? Wir wissen, dass Jesus Christus der Verfolgte und der Verachtete ist. Wir wissen, wenn wir von Jesus erzählen, hält man uns für die ewig Gestrigen, vielleicht sogar für die Fundamentalisten. Aber er hat doch unser Leben gerettet. Er hat uns ewiges Leben erkauft und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Ist es nicht wert, dass wir den Mut suchen und uns darum bitten und uns von Gott schenken lassen, von ihm zu erzählen, so wie Saulus hier diesen Mut auch aufgebracht hat. Saulus wird erstmal so ein bisschen in die Einsamkeit geführt, wird dann in den Gemeindedienst gerufen. Barnabas ruft ihn in die Gemeinde nach Antiochien und da wächst er heran. Im Glauben an Jesus Christus, auch als Diener Gottes, und er wird in dieser Gemeinde zu einem ungemein wichtigen Menschen. Aber Gott hat mit dem Saulus, und jetzt wechselt hier auch der Name zum Paulus, noch etwas anderes vor. Übrigens, die Ausleger sagen, dass Paulus der zweite Name war, dass er also der griechische Name war. Der jüdische Name war Saulus, vom König Saul, und Paulus war ein relativ seltener, aber doch bekannter griechischer Name, den wir auch an einer anderen Stelle noch in der Bibel finden, bei jemand anders. Und der Name wird nur so verwendet, wo der Saulus oder wo der Mensch seinen Schwerpunkt hat. Zur Zeit, als er noch Jude war, eben Saulus. Und wie er dann hinausgeht und zu den Menschen geht und ihnen das Evangelium bringt, da wird er zum Paulus. Und Gott ruft diesen Paulus in den Missionsdienst. Und auf seinen vielen Reisen erlebt der Paulus dann das, was er anderen angetan hat. Angefeindet, verfolgt, bedroht, geschlagen. Alles das, was er anderen angetan hat, erlebt er selber. Und Paulus hat nie vergessen, was er anderen angetan hat. Und er muss es in seinem Dienst auch immer wieder selber erfahren. Aber der Paulus hat einen ganz anderen Sichtwinkel bekommen. Gerade Paulus macht uns in seinen Briefen, in dem, was er uns schriftlich hinterlassen hat, macht er uns deutlich, wie sehr Gott den Menschen liebt. Wie sehr Jesus Christus den Menschen liebt. Und von Paulus haben wir einige der wirklich schönsten und bewegendsten Hinweise auf die Liebe Gottes. In Römer 5 lesen wir, Gott hat unsere Herzen mit der Liebe Gottes, mit seiner Liebe erfüllt. In Römer 8, was kann uns trennen von dieser Liebe Gottes? Gibt es eine Kraft, die groß genug ist, um uns von der Liebe Gottes zu trennen? Nein, da gibt es nichts, was uns trennen kann. Im Galaterbrief schreibt der Paulus, dass wir zu dem großen Gott, wir hatten ja heute Morgen Königslieder, haben so an die Autorität Gottes auch gedacht, aber dass wir zu diesem unfassbaren König, Vater, nein, sogar Papa sagen dürfen. Eine ganz zärtliche Bezeichnung für einen liebevollen Vater. Im Epheserbrief schreibt der Paulus in Kapitel 3, dass wir die Liebe Jesu erkennen können. Eine Liebe, die größer ist, als wir sie je begreifen können, über allen Verstand. Und im Kapitel 5 vom Epheserbrief, da schreibt er von der Liebe des Christus an die Gemeinde, für die er sich selber hingegeben hat. Aber der Paulus schreibt auch von der Liebe, die wir und die er selber zu Gott haben durfte, die in ihm gewachsen ist. Und er schreibt, denn Christus ist mein Leben. Und es wäre eigentlich besser zu sterben und bei Christus zu sein. Doch wenn ich lebe, trägt meine Arbeit für Christus noch Früchte. Deshalb, ich weiß wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen diesen beiden Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben, damit ich bei Christus sein kann. Denn das wäre das Allerbeste. Also wir sehen, dass in dem Paulus etwas ganz neu geworden ist. Dass sich etwas total verändert hat. Der alte Saulus, der ist ganz weg. Es ist etwas ganz Neues geworden. Und wir verstehen dann den Ausspruch, den der Paulus selber in 2. Korinther 5, 17 macht. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Dann ist er neu geschaffen. Das Alte, das was früher war, das ist vorbei. Es hat etwas ganz Neues begonnen. Und der Paulus schreibt das, weil er es selber erlebt hat. Weil sein Leben so eine gewaltige Umkehr, eine so gewaltige Veränderung erlebt hat. Jetzt kommt die spannende Frage, begegnet Gott uns auch heute noch? Und hier ist jetzt die wichtige Aussage, wir Christen, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir folgen nicht irgendeiner Philosophie, einer Theologie, einem Weltanschauung, einem Gedankengebilde, etwas, was man sich ausgedacht hat und was man einfach durch Nachdenken irgendwie in den Kopf bekommen könnte. Nein, wir folgen einer Person. Jesus Christus selber fordert Menschen auf und er hat das eben, als er auf der Erde war, bei ganz vielen Menschen gemacht. Folge mir nach. Das ist die Aufforderung, die wir haben. Und in diesem Nachfolgen mit Jesus, in diesem Nachfolgen ist enthalten, dass wir mit Jesus leben, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen, dass wir seine Gegenwart wirklich spüren, dass wir mit ihm reden können und erleben können, dass er zu uns redet. Wir kennen das Doppelgebot der Liebe. Wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben. Und die Bibel als Wort Gottes ist das Mittel, um Jesus kennenzulernen. Und ich möchte behaupten, jeder Mensch, der wirklich in seinem Herzen Christ ist, Jesus Christus angehört, hat eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt, in irgendeiner Form. Vielleicht bei manchen schwächer ausgeprägt. Ich weiß von mir, ich bin ja in einem gläubigen Elternhaus groß geworden und der Glaube an Jesus Christus, den habe ich schon so mit der Muttermilch aufgesogen. Ich habe nie in meinem Leben an der Existenz Gottes und an Jesus Christus gezweifelt. Aber ich weiß, dass es eine Situation gab, wo mir ganz klar wurde, ich brauche diesen Jesus. Und ohne den bin ich verloren. Und ich habe einen liebevollen Herrn, dem ich vertrauen darf. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich brauchen, wenn wir Kinder Gottes werden wollen. Nicht das Lesen von Schriften, nicht das Befolgen von Dingen, sondern einfach den Kontakt zu Jesus Christus, zum Sohn Gottes. Das macht uns zum Christen. Und nur wenige Menschen erleben so eine konkrete Begegnung wie der Paulus. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die wirklich interessante Dinge erleben konnten, die wirklich auch aus ihrer Verlorensein herausgerettet wurden durch etwas, was ihnen klar geworden ist, durch ein Erlebnis. Und gerade heute hören wir sehr viel von Menschen, die Jesus nicht kennen, die ganz weit weg sind, vielleicht auch in ganz fremden Religionen, aber die doch von Jesus Christus träumen und die von Gott nicht in Ruhe gelassen werden, den Gott sich vorstellt und sagt, hier bin ich, glaube an mich. Und Gott stellt auch heute noch Menschen ins Licht. Das lesen wir ja im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, dass Jesus Christus alle Menschen erleuchtet oder anders übersetzt ins Licht stellt. Und dieses Licht spielt ja eben eine besondere Rolle. Denn Gott, der einmal gesagt hat, Licht strahle aus der Dunkelheit, in der Schöpfung hat Gott das Licht gerufen. Und so hat er auch sein Licht in mein Herz hineinleuchten lassen, hat es in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufstrahlt in Jesus Christus. Das lesen wir in 2. Korinther 4, 6. Und so begegnet Gott uns auch heute noch. So lässt Gott auch heute noch sein Licht in Menschen aufstrahlen. Und so ruft Gott heute noch Menschen zu sich. Und wie reagieren wir denn, wenn wir merken, dass Gott unser Herz berühren will? Gehen wir in die Stille, lassen wir den Gedanken reifen, suchen wir bei Gott Hilfe, fragen wir ihm, was er für uns hat, was sein Plan für uns ist, oder lassen wir uns ablenken und übertönen das Klopfen Gottes. Wenn wir uns dem Werben Gottes öffnen, dann wird Gott uns Hilfe schicken und er wird uns weiterführen. Und ganz wichtig, nach dieser Begegnung, die uns vielleicht zu einer Umkehr führt, dann brauchen wir ständig weiter neue Begegnungen mit Gott, damit dieses Neue, was in unserem Leben so aufgeblüht ist, so wie aufgesprost ist wie eine Pflanze, die aus einem Keim heraussprießt, so brauchen wir immer wieder neue Begegnungen mit Gott und mit Jesus Christus, damit das Neue, was er in uns hineingelegt hat, damit das wachsen kann und zur Größe und zur Reife kommen kann. Ja, warum begegnet Gott uns Menschen auch heute noch? Warum ruft Gott Menschen? Weil jeder Mensch die Versöhnung mit Gott braucht. Im Johannesevangelium lesen wir in einem der bekanntesten Verse der Bibel, Johannes 3, 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen, einmaligen, einzig geborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt geht es weiter. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Also das Licht, was in die finsteren Ecken hineinstrahlt, ist nicht dazu da, um den Menschen deutlich zu machen, warum er verloren ist, sondern zu sagen, dieses Licht kann dich retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Und das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt kommt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt. Das heißt, in der ganzen Lebenszeit, wo Jesus Christus mir egal ist, bin ich ein vor Gott verurteilter Mensch, weil ich nicht an den Namen Gottes geglaubt habe. Die Menschen, die in die Nähe Gottes kommen, spüren, dass kein Mensch in die Nähe des heiligen Gottes leben kann. Leben in Gottes Gegenwart, mit Gott und in der Beziehung zu Gott, können wir nur durch die Vergebung unserer Schuld, durch Jesus Christus. Wir Menschen haben Gott unsere Unabhängigkeitserklärung präsentiert. Wir wollen unser eigener Gott sein. Und das betrifft auch Menschen, die anderen Religionen folgen. Letztendlich versuchen sie, in ihren Religionen unabhängig zu sein von Gott. Ich glaube, dass Menschen, die mit Ernsthaftigkeit anderen Religionen folgen, auf jeden Fall allen Respekt verdienen für ihre Bemühung und ihre Überzeugung. Davon bin ich fest überzeugt. Aber Gott wird in der Bibel als der Schöpfer dargestellt. Das Wort Gottes zeigt Gott als den Schöpfer. Er hat alles gemacht. Ihm ist alles unterworfen. Auch wenn wir das heute nicht an allen Stellen sehen, wie wir es im Hebräerbrief lesen. Das ist das Zeugnis der Bibel, des Wortes Gottes. Gott ist der Schöpfer. Er steht über allem. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kommt zu Gott, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als über Jesus Christus. Der Saulus hat in seiner Begegnung mit Jesus eine Verwandlung erlebt. Vom Saulus zum Paulus. Er hat erlebt, dass Gott seinem Leben einen neuen Sinn und einen neuen Inhalt gegeben hat. Und das können wir auch erleben. Wir alle können das erleben, wenn wir uns auf diese Begegnung mit Gott und mit Jesus Christus einlassen. Und dann werden wir, wie Paulus, erleben können, mein altes Leben ist vorbei. Gott hat in meinem Leben etwas ganz Neues begonnen. Und das ist einfach ein großartiges Geschenk, was Gott uns gibt, dass wir mit ihm neu beginnen können, dass Altes uns nicht mehr belasten muss, sondern dass wir uns, wenn wir uns auf Gott ausrichten, uns von ihm berühren lassen und mit ihm leben, dass in unserem Leben etwas ganz Neues beginnen kann. Amen.